Moin, heute unterhalte ich mich mit Andreas Feldenkirchen, der Mitte Oktober sein Urban Market Matter in Hamburg eröffnet hat.
Aber jetzt wandelt sich die Zeit ein bisschen und das muss eine Emotion sein, die rübergebracht wird auf der Fläche. Eindeutig. Es muss Spaß sein, es muss die Freude am Entdecken wieder sein. Und unser Slogan von Matter Urban Market heißt ja, you don't know what you're looking for until you find it here.
Und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich spreche hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Ich möchte wissen, wie sie ihr Geschäft betreiben, was sie antreibt, wie sie mit Hindernissen umgegangen sind und wie sie sich den Handel der Zukunft vorstellen und sich darauf vorbereiten. Mein heutiger Gast ist Andreas, der seit über 30 Jahren Erfahrung im Textilhandel und in der Beratung gesammelt hat. Mir ist es wichtig, euch durch dieses Gespräch zu zeigen, wie man mit dem richtigen Konzept, einer umfassenden Vorbereitung, einer klaren Vorstellung des Kundenprofils auch in den wahrlich schwierigen Corona-Zeiten seine Ziele erreichen kann. Außerdem kann man von Andreas lernen, wie man mit lokalen Kooperationen sich gemeinsam unterstützen und stärker machen kann. Auf geht's! So, moin Andreas! Freut mich, dass du heute ein bisschen Zeit für mich hast. Ja, und ich würde sagen, lass uns doch mal gleich in medias res gehen und vielleicht mit deiner Person beginnen, dass du den Zuhörern einfach mal erzählst, wer bist du eigentlich und was hat dich dazu gebracht, hier einen Laden aufzumachen?
Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die Einladung. Wir kennen uns ja nun auch schon, habe ich hier gestern noch überlegt, fast 30 Jahre.
Ja, genau.
Aus der Zeit von H&M.
Ja.
Und zu der Zeit war ich tatsächlich bei Ipuri, einer deutschen Kette damals, war Anfang der 90er Jahre, nach dem BWL-Studium frisch eingestiegen als Filialleiter und habe da die ersten 9, 12 Filialen für Ipuri aufgebaut und habe dann im Laufe dieser 5 Jahre, die ich da war, festgestellt, dass ich doch den Einzelhandel so sehr liebe, dass ich unbedingt was Eigenes machen wollte und habe 1999 dann die Firma Feldenkirchen gegründet. High-End-Boutique-Charakter, Einzelhandel-Fashion, fast ausschließlich Fashion. Immer mal ein bisschen Hardware mit drin gehabt, ein bisschen Lifestyle-Produkte, aber eigentlich verschwindend gering. Wir haben das aufgebaut bis auf 4 Läden in Hamburg. Und 2012 habe ich die Firma an meine Frau abgegeben und habe mich der Beratung zugewandt, die ich seit 2005 schon parallel aufgebaut hatte. Es kam also relativ schnell, nachdem ich die ersten 5 Jahre Feldenkirchen hinter mir hatte, andere Einzelhändler auf mich zu und sagten, woher kriegst du eigentlich die Ware? Das ist immer so toll, was du da an Sortimenten hast, immer ganz früh, und das war damals auch so der Wettbewerb zwischen den kleinen Einzelhändlern, wer hat das Label zuerst, über Gebietsschutz sprechen wir in der Größe ja eigentlich gar nicht, sondern wer hat es zuerst, um seine Kunden auch toll bedienen zu können mit tollen neuen Produkten. Und das habe ich nachher zu einem Beratungsmodell ausgebaut, in dem ich einfach über die Messen gegangen bin und auf neue Labels hingewiesen habe und festgestellt habe, dass dann die Schwierigkeit bestand, auf der Fläche diese Ware zu integrieren. Sowohl von Personalseite her aus, dass die Kunden gesagt haben, ja, das ist ein tolles Produkt, aber der Verkäufer stimmt nicht. Also der muss also besser geschult werden, was ja jetzt auch immer relevanter geworden ist in den letzten Jahren, wenn wir über den Stationärhandel sprechen. Und zeitgleich auch gesagt habe, die Fläche muss auch anders aussehen. Also ein Kreuzständer oder eine Wandabwicklung von XY bringt nichts mehr in der Zeit. Und das war schon so um die 2005, 2006 rum, dass wir dann Flächen verändert haben. Es gibt also eine Einzelhändler, die mussten dann ihre eigenen Shop-in-Shops wegdiskutieren mit ihren Lieferanten, langjährige Verträge auflösen, weil geblockte 60 Quadratmeter, die nicht performen, bringen nichts im Handel. Da ist eine Jeanswand damals sehr viel spannender gewesen, als dieses ganze Thema hochkam. Und das ist mein Thema. Und 2012 habe ich dann gesagt, also der Einzelhandel alleine ist es nicht. Ich wende mich ausschließlich der Beratung zu, mache das zu meinem Standbein. Und habe dann viele Kunden gehabt von, ich sag's mal, Unternehmensgrößen von 250.000 Jahresumsatz bis zu 400 Millionen. Immer in projektbezogenen Aufträgen. Mhm. Entweder bei Geschäftsführung aufgehängt für eine neue Idee, wo man dann Abteilungsleitern, Direktor fördert, begleitet mit neuen Konzepten. Teilweise auch nur als Sparringspartner, einfach mal so als Retail-Coach könnte man das vielleicht ausdrücken. Und das mache ich die ganze Zeit und habe dann aber in den letzten Jahren sehr viele kleine Konzepte begleitet. Unter anderem hier eins in Hamburg, was man, wenn man so lokal zu Hause ist, gut kennt. Das ist das Konzept Winkel van Sinkel. Mhm. Das ist ein Pflanzengeschäft, ganz klein, gestartet auf 48 Quadratmetern. Und durch diese Begleitung von 3, 4 Einzelhändlern in Hamburg habe ich festgestellt, dass da A, ein kleines Vakuum ist in Hamburg. im Laden, wo Potenzial bestehen könnte. Das ist das, was wir gleich auch besprechen können. Und das Zweite ist, dass ich einfach wieder Spaß gehabt habe, wirklich operativ zu arbeiten und nicht nur strategisch.
Nochmal ganz weit an den Anfang zurück. Ja. Also ich meine, wir kennen uns sogar noch länger. Während deines Studiums hast du bei Ralph Lauren gejobbt und ich war Kunde bei dir,
ne,
bei der guten Jerry, die jetzt hier ja auch noch einen Laden hat.
Richtig, ne? Stimmt überhaupt, ja.
Und jetzt mal eine blöde Frage, wieso bist du denn als Student in den Textilhandel gegangen oder Einzelhandel und warum hast du nicht was anderes gemacht? Also da muss es ja auch schon vielleicht so einen kleinen Bezug dazu gegeben haben.
Und da gab es diese Firma damals, wo du jetzt tatsächlich den Impuls gegeben hast, Smith Traditional hieß die noch.
Ja.
Und da habe ich dann angefangen zu jobben, weil ich es mal ausprobieren wollte, Sommerjob. Und ich dachte, kommunikativ bin ich ja, Verkauf, Klamotte, nie gemacht. Das war auch im Vorstellungsgespräch so etwas verwundert, der Stefan damals, der Filialleiter vor Jerry. Und habe ich einen Job gekriegt, habe da ein bisschen gearbeitet und habe unglaublich gut verkauft. Und ich wusste ja gar nicht, was ich da kann oder nicht kann. Und hat dann in der ersten Woche damals einen Kunden gehabt für 4.000 Mark.
Oh.
Und das war für mich so, was ist das denn? Und die kamen alle hinter mich zu, wie hast du das denn geschafft?
Mhm.
Ich habe den verkauft. Ich habe da nichts, kein Geheimnis gehabt oder sowas. Und das war so eine Initialzündung für mich zu sagen, das macht eigentlich wahnsinnig Spaß, mit Kunden zu kommunizieren. Weg von, kann ich ihnen helfen? Weg von, ja, ist doch eine schöne Hose, die steht ihnen gut. Sondern hin zu, auf Augenhöhe zu beraten, im Sinne von Konzepte zu leben auch. Mhm. Und da war Ralph Lauren natürlich eine unglaublich gute Schule. Also wir haben damals schon dieses dicke Leinenbuch gekriegt, monatlich oder quartalsweise, ich erinnere es nicht mehr, mit Fotos aus New York. Gab es noch kein Digital, da wurde es dann per Post verschickt. Und danach wurden die Fenster dekoriert und das war alles durchdacht. Und da habe ich ganz viel mitgenommen und hatte dann natürlich das Glück, auch bei Ipuri damals wahnsinnig viel lernen und mitnehmen zu dürfen, weil das auch ein sehr führendes Konzept damals war, schon mit dem Randsortiment. Und daraus habe ich mir dann meine eigene Welt gebastelt und gesagt, Einzelhandel muss anders aussehen als Bügel neben Bügel neben Bügel und hoffentlich schnell viel verkaufen. Und das war das Thema.
Ja,
gut, da bin ich reingerutscht, also bin einfach hängen geblieben.
Durch Zufall, ja.
Tatsächlich auch mein Vordiplom nicht mehr gemacht. Ich habe ganz aufgehört. Ich habe also knall auf Fallen gesagt, nee, das ist also der Handel interessiert mich wahnsinnig. Bin also individuell konzeptorientiert. Das ist eigentlich der rote Faden bei mir.
Ja, das hört man durch. Ja. Gut. Und das hatte ich dann ja auch letztendlich jetzt hier am Ende wieder zu dem neuen Ladenkonzept geführt.
Genau, durch diese Leidenschaft, Einzelhandel wirklich auch auf der Fläche was zu gestalten, was zu verändern und diese kurzen Entscheidungswege mit mir selbst. Ich gehe mit mir in Dialog, will ich's nicht. Suche mir noch ein, zwei Sparringspartner, mit denen ich sprechen kann. Und dann setze ich jetzt um. Das habe ich in den letzten, seit 2016, 17, 18 eigentlich wieder gewonnen. Das hatte ich ganz verloren. Und bin dann auf die Suche gegangen, was muss eigentlich die Fläche sein, die mir gefällt, damit ich das darstellen kann, was ich auch im Kopf habe. Und wie muss das Sortiment auch aussehen? Und das Thema Fashion ist ein Baustein. Aus dem komme ich originär. Das ist mein Beritt, da kenne ich mich am besten aus. Da kenne ich irgendwie jeden Messeplatz in Europa und auch in den USA, weil wir da sehr viel importiert haben früher. Aber jetzt wandelt sich die Zeit ein bisschen und das muss eine Emotion sein, die rübergebracht wird auf der Fläche. Eindeutig. Es muss Spaß sein, es muss die Freude am Entdecken wieder sein. Und unser Slogan von Matter Urban Market heißt ja, you don't know what you're looking for until you find it here. Und das ist eigentlich das Kernthema, was wir hier auch spielen. Also Überraschungen dem Kunden zu bieten mit einer guten Kommunikationsstärke. Schwierigkeit natürlich, gutes Personal dafür zu finden. Beziehungsweise gar nicht schwierig, sondern man muss den Vorschuss den Leuten geben, dass sie eben sich mit dem Produkt nicht auskennen. Sie kennen eben nicht die Webart und die Verarbeitung eines.
Sind nicht dafür ausgebildet.
Ne? Überhaupt nicht, aber sie sind kommunikationsstark und ich nehme doch lieber eine Goldschmiedin, die was kann, auch handwerklich vielleicht ganz anders agieren würde und die einfach eine Frohnatur ist.
Ja. Aber fängt das Sortimentsauswahlfläche, fängt das nicht eigentlich noch früher an, indem man eine Vorstellung davon hat, welchen Art von Kunden man bedienen möchte? Ja. Also Kundenprofil, weil danach ergibt sich dann ja auch alles Weitere. Ne? Also weil man muss sich ja fragen, habe ich genügend dieser Kunden, die ich ansprechen möchte, habe ich die da, wo ich hingehe?
Wenn man jetzt über Großstädte spricht, gehe ich mal in die steile These und sage einfach, in einer Großstadt gibt es immer eine Zielgruppe, die ist groß genug für ein Sortiment wie meines. In einer kleineren Stadt müsste man das sehr spitz aufstellen, sehr gut nachdenken darüber. Ich weiß, dass vom Lebensgefühl her hier in Hamburg ein Kunde weniger bedient wird oder ich denke, dass der weniger bedient wird, das ist so eine Art preislich-demokratischer Concept Store. Also apropos, ein Colette kennt man von früher noch aus Paris, ein Merci kennt man nu jetzt in Paris, der Nachfolger von Colette in Anführungsstrichen. Man kennt ein Mokoudis in Berlin. Das sind alles Concept Stores, die mit einem sehr hohen Price Tag versehen sind, weil es Designermode ist, was völlig berechtigt ist, aber eine andere Zielgruppe. Und meine Idee ist, die originäre Concept Store als Bezeichnung von verschiedenen Warengruppen innerhalb eines Ladens zu kuratieren, auf einer etwas demokratischeren Preislage zu machen.
Also eigentlich so, wie Ipuri das auch mal gemacht hat, ne?
Ja, zugänglich. Zugänglich im Preis, rausgewachsen, und wenn man, und ich musste ja auch einen Businessplan bei der Bank einreichen. Also ich habe alles, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, jetzt nochmal neu gemacht. War auch klar, wie positioniere ich das Geschäft eigentlich? Und da kann man ja, wenn man in die Brands und die Handelsmarken reingeht, dann sieht man, also in Urban Outfitter, dann sieht man Kauf dich glücklich. Da sieht man viele kleine Ketten, das Shee in Köln und Berlin, so ein Posterkonzept. Und sieht man oberhalb, was ich eben erwähnte, schon apropos und Mokoudis. Und dazwischen ist eine Lücke, Upper Mid-Market nennen wir das vielleicht, wo der Kunde Spaß hat zu konsumieren, sagt, das finde ich toll, das habe ich auch so noch nicht gesehen. Und das ist einer der Bestandteile dieses Konzeptes hier eben
auch. Okay.
Na, das zweite ist dann eben zu sagen, die Warengruppen dürfen wechseln, die sollen sogar wechseln, wenn wir über Sortiment sprechen. Und jetzt durch Corona und Covid-19 nach hinten gedrückt, ist eigentlich die Idee als Konzeptbaustein auch den Marktgedanken, deswegen heißt es ja auch Matter Urban Market, nach vorne zu tragen. Sprich, alle quartalsweise 3-4 Tage Märkte zu machen mit kleinen Makern, mit kleinen Ausstellern, die sonst keine Sichtbarkeit haben, die einzuladen auf die Fläche, ich habe hier genug Fläche, und zu sagen, kommt doch zu mir, wir helfen uns gegenseitig im Marketing. Und das ist natürlich auch bedingt durch diese Fläche, die ich gefunden habe, ein Baustein, den es so ganz, ganz selten gibt.
Vielleicht für diejenigen, die nicht hier wohnen und die noch nicht im Internet dich oder den Store gegoogelt haben. Die Lage ist ja schon, der Standort ist schon außergewöhnlich. Ja? Also das ist jetzt keine A-Lage, das ist nicht der sozusagen die Mönckebergstraße in einem Vorort, sondern das ist eine Seitenstraße. Klar, du hast hier einen tollen, prominenten Nachbarn, Holikino und Klinker Restaurant, schwer angesagt. Da kriegt man wahrscheinlich auch schon eine bestimmte Art von Zielgruppe. Und so ein paar Ecken weiter gibt es auch so ein paar kleine Läden. Aber es ist keine Lage, über die man, wo man so zufälligerweise vorbeikommt.
Richtig. Das ist eine Lage, die Vorteil hat, zwei Stadtteile miteinander zu verbinden. Das ist einmal Eimsbüttel und einmal Eppendorf. Das ist ein Melting Pot. Ich erreiche also den gesettelten Kunden aus Eppendorf und ich erreiche diesen etwas jüngeren, urbaneren Kunden aus Eimsbüttel bis hinten zur Schanze. Man läuft eine Viertelstunde rüber. Das Konzept, warum ich mich hier niedergelassen habe mit dem Ladengeschäft seit Oktober, ist ein ganz einfaches. Ich habe irgendwann mal, da funktioniert Social Media ausgesprochen gut, einen Post gemacht. 2019 im Frühjahr war das. Ja. Und habe da gesagt, Mensch, Leute, ich kenne so viele Leute, helft mir mal, ich suche eine Fläche, die muss charmant sein, die muss interessant sein, die muss spannend sein, und die ganzen Neubauentwicklungen in der Innenstadt, die waren es einfach nicht für mich. Die hatten Quadratmetergrößen, aber sie waren es nicht. Und dann meldete sich ein ganz alter Freund, mit dem ich tatsächlich da eine Abi zusammen gemacht habe, sagte, du, mein Cousin hat eine Fläche. Der vermarktet da etwas, kannst du mal hingucken. Dann meinte er, aber das ist vielleicht ein bisschen groß für dich. Meine ich, nee, zu groß gibt es nicht, nur zu teuer.
Ja.
Und dann habe ich mir das angeguckt, habe sacken lassen, fand die Fläche phänomenal. Sie war völlig verbaut, da war bis 2005 eine Hamburger Sparkasse drin. Also Odenwalddecke abgehängt, der Schweizer Käse im Fußboden von den ganzen Bodentanks noch drin, allem drum und dran. Und ich glaube, entsprechend wenig Visionäre gab es auch, die sagten, das könnte man zum Einzelhandel umwidmen. Gleichzeitig außenrum diese doch etwas, ja, bis auf Klinker und das Holy Kino, doch ja keine Einzelhandelsfläche mit Frequenz.
Und ja, dann, das war ja mal so ein Brautmodenladen.
Ne? Dann da zwischendurch so ein unsäglicher Brautmodenladen dran drin, der wohl auch seine 5 Jahre Berechtigung hatte, bei mir auch nicht. Und dann war wieder Leerstand, dann viel so Pop-Up-Galerien drin, weil die Fläche dafür ganz gut geeignet war. Und dann habe ich gesagt, also ich würde das gerne machen. Ich finde das gut. Und der Vermieter war vom Konzept sehr angetan, sagte auch, ich habe hier vorne das Restaurant gerade drin, das ja auch sich toll entwickelt. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und hatten eigentlich bis tatsächlich 8 Wochen vor der Öffnung nicht mehr einen Mietvertrag. Wir haben einfach auf Handshake das gemacht und sagen, das ist einfach so, Augen gucken, Hamburg, das klappt,
ja,
machen wir zusammen. Erst mit der gehörigen Portion Geld rein, ich dann auch logischerweise. Dann haben wir gesagt, okay, komm, die Fläche steht. Und Ende Oktober haben wir aufgemacht.
Ja, ja, toll.
Also wer das jetzt tatsächlich noch nicht gesehen hat, wir haben hier 250 Quadratmeter vorne Verkaufsfläche und haben im hinteren Bereich noch 70 Quadratmeter durch so einen kleinen Türdurchgang, ist aber offen, Galeriefläche. Das kann man zum Büro umwandeln. Wir haben jetzt gesagt, das ist eigentlich ganz schön, wenn der Kunde so einen Rundlauf bekommt, und haben hinten noch eine Galerie installiert. In der sitzen wir auch gerade hier.
Macht das ja auch interessant, ne? Dass man mal sozusagen was anderes sieht und,
ganz und
ein sehr breites Spektrum an Eindrücken mitnehmen kann.
Ja. Und das ist so ein bisschen die Mischung aus Warensortiment, der Fläche vorne, die hat 6 Meter Deckenhöhe, ist über 2 Etagen sozusagen belichtet, ist aber nur ebenerdig, weil sie ganz große Oberlichter hat. Und wir haben uns den Luxus gegönnt, eine sehr große Kaffeebar einzubauen, die später, durch die Rahmenbedingungen jetzt natürlich wieder, brach liegt. Wir dürfen hier ein richtiges Café betreiben. Mhm. Ohne Ausschanklizenz natürlich, aber ein klassisches Café. Das heißt also, ich habe das, was man von früher noch kennt und wirklich spätestens seit Anfang der 90er Jahre, Dina De Luca war es damals in New York, wo wir alle hingepilgert sind. Ja. Zwischendurch war es mal Ipuri tatsächlich auf dem ersten Stock. Eigenen Café. Wir haben die Möglichkeit hier, die Verweildauer des Kunden dadurch zu erhöhen. Und auch zu einem Spot in der Nachbarschaft zu werden. Mhm. Auf der Flächengröße lohnt es sich, hier hinzukommen. Und das war auch einer meiner Gründe, warum ich das dann im Endeffekt gemietet habe. Ich kann dem Kunden sagen oder fast garantieren, dass wenn du den Weg von der Innenstadt oder aus einem anderen Stadtviertel hierher machst, dann ist das nicht in 3 Minuten hier, dass du rausgehst wieder. Mhm. Sondern du entdeckst hier, du bist eine halbe Stunde, du bist eine Stunde hier im Laden, du guckst dir die Sachen an, du unterhältst dich, du fasst Sachen an, du liest ein Buch, du stellst dich dahin, du setzt dich ins Café, holst den Kaffee. Und dafür lohnt sich eben auch eine Stadtteillage.
Ja, das ist, wird dann ja auch so eine Art Treffpunkt möglicherweise. Ja. Ne? Das denke ich mal, dass du dir das erhoffst, dass die Leute, die hier reinkommen zum Shoppen, sehen, Mensch, da sitzen ja auch ein paar ganz interessante Typen im Café und da möchte ich auch dazugehören und das ist ja alles ganz lässig. Ne?
Wir haben das schon erleben dürfen in der kurzen Eröffnungszeit. 24. Oktober bis Lockdown waren genau 6 Tage für die Gastronomie, der Lockdown. Mhm. Und wir haben danach kurzfristig noch einmal schnell Coffee to go angeboten und so ein bisschen Marmorkuchen hier, alles hausgebacken von Netzwerkfreunden. Also ganz, ganz lokal eben auch alles. Und da kam das schon sehr, sehr gut an. Mhm. Die Leute haben sich dann hier tatsächlich am Samstag getroffen und wir durften dann ja, 10 Quadratmeter Regelung war es ja mit eines, wir durften dann also teilweise oder mussten sogar teilweise aufgrund dieses Eröffnungsruns zwischenzeitlich die Tür schließen und sagen, ihr dürft nicht mehr rein. Mhm. 20 Leute gleichzeitig oder 25 Leute gleichzeitig rechnerisch, das ist für eine Stadtteillage phänomenal gut gewesen.
Ja. Zum Sortiment nochmal für die Zuhörer, also Textil hast du natürlich auch, wie viel Prozent macht das ungefähr aus?
Also ich sag mal, optisch würde ich jetzt mal sagen, was der Kunde ja am interessantesten findet, ins ungefähr 30%.
Dann Schuhe?
Schuhe, Sneaker, genau. Mhm. Da mache ich ein paar besondere Marken, die nicht so breit gestreut sind in Hamburg. Mhm. Das ist eh ein Bestandteil des Konzeptes in diesem Warenbereich. Ich habe Keramik, ich habe Vasen, ich habe Accessoires, würde ich das nennen. Mhm. Ich habe Papeterie. Also von Karten über Schreibhefte. Wir haben einen ganz tollen Partner, der heißt Leuchtturm 1917, mit denen ich auch eine Live-Prägung machen kann. Das heißt, die Kunden können zu mir kommen und sagen, du, ich hätte auch vorne gerne ein einzeiliges Thema drauf, was man ja sonst aus dem Schreibwarenbereich kennt.
Genau,
aber wir bauen das ein bisschen lifestyleiger aus und wenig Namen werden geprägt, viele Slogans werden geprägt, also get your shit done, happy day, alles Gute für 2020 oder 2021. Solche Sachen werden bei uns eingeprägt. Das ist ein anderer Weg, ein witziger Weg. Wir hatten zur Eröffnung, Pre-Opening hatten wir mit Tyler Brulé und Monocle ein Opening geplant hier, der ja auch eine eigene Papeterie vorgestellt hat und das wollten wir hier als Kick-Off-Launch-Event machen in Hamburg. Ist durch Covid und leider auch nach hinten gedrängt worden, beziehungsweise ist storniert worden im Endeffekt. Im Sortimentsbereich sonst haben wir Food, Lebensmittel. Ich würde die Kategorien süß und salzig mal bezeichnen dafür. Alles, was abgepackt ist und so zum Mitnehmer ist. Also du kannst da einen tollen Netflix-Abend mitmachen. Mhm. Wir haben natürlich jetzt aufgrund der Zeit Schnaps drin. Ich dürfte tatsächlich sogar die ganze Zeit offen gehalten haben.
Ich bin weil du
Lebensmittel hast. Ich führe Lebensmittel und ich führe einen so großen Anteil Lebensmittel, dass ich berechtigt bin, 45% des Randsortimentes auch mit anzubieten. Man kennt es ja von den ganzen anderen Händlern, die ihre Tupperware und Pfanne mit anbieten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich aus Solidarität nicht aufmache, sondern ich finde es nicht zeitgemäß, um jeden Cent sein Unternehmen öffnen zu müssen, um tatsächlich am 14. Dezember gesagt, ich würde gerne den Online-Shop der ja eigentlich auch im Businessplan schon verankert war, den würde ich jetzt
gerne... Achso, das hattest du tatsächlich von Anfang an vor, das war keine Corona-Notmaßnahme.
Der Gedanke, dass ich parallel den Kunden da erreichen möchte, wo er sich befindet, den habe ich ganz lange im Kopf, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich den Kunden dort erreichen kann, wo er sich befindet und ich ihm nicht vorgebe, wenn du bei mir kaufen willst, musst du zu mir kommen, das propagieren ja immer noch einzige Einzelhändler. Ob das der Online-Shop gewesen wäre, also vordenkend Juli, August, September, Oktober bis zur Eröffnung, um direkt einen Ertrag zu erzielen, das ist, glaube ich, nicht die Idee gewesen. Sondern eher die Sichtbarkeit im Web dafür, dass ich ein tolles Sortiment habe. Ich hätte es vielleicht auch eher als Katalogfunktion zu Anfang gemacht. Du blätter mal durch online, was du alles findest und dann animiere ich dich, dass du zu mir kommen kannst. Jetzt durch die Schließung und tatsächlich den Wegbruch des Umsatzes im Januar, verheerend, habe ich das natürlich durchdacht und gesagt, ich brauche einen Ertragskanal in zweiten.
Und gehst du davon aus, dass du am Ende des Tages mehr versendest oder dass es bei einem Click-and-Collect-Modell bleibt?
Die ersten Zeichen, wir sind gerade eine Woche am Markt, also da kann man noch nicht viel sagen, nicht viel erahnen, ist die Dankbarkeit eines Kunden, der sich sein Sortiment in Ruhe angucken kann, jetzt auch durch die Witterungsbedingungen. Hamburg war jetzt ein bisschen von Schnee bedeckt und wir haben tatsächlich mal Weiß wieder gehabt hier. Muss ich sagen, ja, es ist der Erfüllungsgehilfe für einen stationär kaufenden Kunden. Also der guckt sich durch und wir merken ja an dem, ob Abholung angeklickt wird oder Versenden angeklickt wird und es geht nicht um die 4,99 € Versandkosten, dass der Kunde sagt, ey, ich möchte euch was Gutes tun, jetzt weiß ich endlich, was ihr noch an Sortiment habt, ich sehe durch Schaufenster doch nicht so viel, das klicke ich an, das hole ich mir auch ab.
Ja.
Und das finde ich ganz toll. Das ist ein tolles Tool. Es ist auch nicht so schwer, das zu machen.
Ich war neulich bei Clubhouse in so einem Forum. Und da ging es auch darum, Digitalisierung des Einzelhandels und jemand sprach über Click und Collect und dann ein Online-Hardliner, der sagte, Click und Collect, das ist doch the worst shit of both worlds. Ne? Mhm. So im Sinne von, die müssen immer noch einen Laden und wenn du bestellst, hast du nicht alle Vorteile, weil dass es nach Hause kommt und. Ne? Ich sehe das so, wenn der Kunde das so will, dass er direkt in den Laden kommen kann, um das da mitzunehmen, ne? Weil die Belieferung nach Hause ist ja auch nicht immer 100% einfach, kann man so sagen, dann finde ich das eigentlich ein ganz gutes Modell, was auch dem Einzelhändler ja im Prinzip entgegenkommt, weil du hast Frequenz, du hast eine Möglichkeit gleich sozusagen Größen zu tauschen und anzupassen ohne weitere Versandkosten und kannst das auch leichter in dein Sortiment wieder integrieren.
Was der Online-Hardliner immer vernachlässigt, ist, ein Stationärkunde hat nicht nur das Bedürfnis, seine Ware zu erwerben. E-Commerce als Erfüllungsgehilfe für Druckerpapier und alles, was standardisiert ist, ist völlig okay. Wenn es um Erlebnisse geht und selbst um das Kundenbedürfnis, in der also psychologischen Sprache heißt es dann, das Bedürfnis der Selbstwerterhöhung, dann möchte der Kunde gesehen werden. Der möchte gesehen werden im Handel, ich habe was bei dir gekauft. Auch wenn du jetzt als Unternehmer leidest, ich unterstütze dich. Und da leben wir tatsächlich the best of both worlds.
Ich finde das einen wichtigen Punkt. Ich bin ja auch der Meinung, online hat seine Stärke, weil Verfügbarkeit der Ware, ne? Man kann so lange suchen, bis man das irgendwo gefunden hat. Das zweite ist das Thema Serviceversprechen. Das machen die meisten Online-Anbieter besser als viele Einzelhändler. Ja. Das hast du vorhin ja auch schon mal gesagt. Die sammeln Daten, da können sie natürlich gute Auswertungen machen. Aber der Einzelhändler hat nochmal on top die Möglichkeit, neben der Verfügbarkeit, die er sicherstellen muss, neben dem Serviceversprechen, auch diesen persönlichen Draht zum Kunden aufzubauen und wie du gesagt hast, Teil einer Community zu werden. Da gehöre ich irgendwie dazu, da kennt man mich.
Das zu machen, das muss man wollen. Als Einzelhändler kann man das. Ich komme ja aus der Ecke Handel Richtung digital und nicht umgekehrt. Das bedeutet, also mir ist das andere geläufig einfach.
Ja.
Und das ist auch der Punkt, wo ich gerade auch besonders hingucke, wie kann ich jetzt also die digitale Sichtbarkeit für einen Handel in der Krise, ein Geschäft, was geschlossen ist, so erhöhen, dass es tatsächlich auch Ertragskanal und nicht nur Community ist. Also wir haben jetzt eine kleine generische Zahl an Followern auf Instagram gewonnen, das merken wir ja auch, das ist ein ganz wichtiger Kanal für uns. Facebook ist ein bisschen stiefmütterlich bei uns, das ist aber eigentlich intern der Leidenschaft zu Instagram und nicht zu Facebook geschuldet.
Ja, Facebook wird auch immer älter, ne?
Facebook wird älter und ich als kleiner Händler sehe ich es eigentlich nur noch als Medium, die Instagram-Plattform zu bespielen, weil du musst natürlich technisch den Kanal Facebook bespielen, damit du auf Instagram stattfinden kannst, über das Produktthema und Co. Und das Zweite ist, ich finde es für die Kommunikation von Veranstaltungen lokal, was jetzt leider nicht gegeben ist gerade, sehr, sehr wichtig, weil du kannst sehr, sehr einfach sehr viele Leute erreichen über eine Veranstaltung und die Events reinstellen. Das kannst du bei Instagram.
Shopify ist sozusagen die Plattform, die du jetzt benutzt für deinen Online-Verkauf. Mhm. Als wir uns verabredet haben, sagtest du, ich bin jetzt hier gerade im Stress, wir müssen das Ganze noch mal eine Woche nach hinten schieben. Ich wollte hier eine bestimmte Anzahl von Artikeln reinstellen.
Ja.
Magst du mal kurz, wie viele Artikel das sind und was der Prozess für dich bedeutete?
Ich habe am 6. Januar, nachdem wir so aus dem Winterschlaf wieder so halbwegs erwacht sind, gesagt zu meinen beiden Mitarbeitern, die ich hier in Festanstellung habe, sagte, wir rocken jetzt hier den Shopify-Kanal. Und habe es innerhalb von 3,5 Wochen habe ich in Shopify auf die Beine gestellt.
Mit wie vielen Artikeln?
Mit 250 Artikeln ungefähr.
Ja, und für die, denen das nicht so klar ist, 250 Artikel, da reicht nicht ein Foto und eine Beschreibung, sondern wie viele Fotos machst du im Schnitt pro Artikel?
Ich habe jetzt 4 bis 5 Fotos pro Artikel. Manchmal sind es nur 3, mindestens 2 Stück vorne und hinten. Und ich habe ungefähr ein Drittel der Sachen selbst geshootet.
Ja.
Auch im Laden hier. Der Laden ist geschlossen, das heißt, ich habe die räumliche Möglichkeit, hier ein kleines Fotostudio aufzubauen. Das sind alles Themen, die man umsetzen kann. Man muss die Energie dafür einfach haben. Man muss Lust dazu haben. Wenn man sagt, ich habe Angst, Neues auszuprobieren und man steht Veränderung grundsätzlich etwas gehemmt im Wege, dann mag das schwerer fallen. Da muss man sich entweder jemanden reinholen, Geld bezahlen, was vielleicht gerade nicht da ist, man muss es probieren. Mhm. Und wenn es das Handyfoto ist, also wir haben jetzt hier eine ganz einfache Sache gemacht. Ich habe einmal semi-professionelles Fotostudio, die mit Blitz und einer hochwertigen Kamera und Rückwänden und allem drum und dran. Und ich habe für die Mädels für den Laden nochmal zusätzlich gekauft 2 LED-Leuchten mit einem Fotostativ fürs Handy.
Mhm.
Und wenn man das vernünftig einmal eingestellt hat, kommen da sehr gute Ergebnisse bei raus.
Mhm.
Das heißt also, ich kann auf einer kleinen Schiene Mitarbeiter schnell befähigen, Sachen umzusetzen, die auch nicht aus ihrem generischen Verkäufer, ich bin Verkäuferin, Brit sind, sondern, hey, jetzt wirst du plötzlich fotografieren. Wir machen die Grundeinstellung fertig und dann läuft das.
Ja,
und das geht auch.
Ja, klar. Glücklicherweise sind ja viele gewohnt, schon gute Fotos zu machen und zu posten. Also die verstehen die Systematik
genau.
Ja, und wissen, worauf es ankommt. Und ja, ich habe das ja hier selber gesehen und übrigens für die Zuhörer. Bei Instagram sieht man ein paar Fotos von diesem Mini-Fotostudio oder von der Wand. Die natürlich dann wieder verschwindet, wenn alles wieder geöffnet ist.
Ganz genau.
Und wo packst du die denn dann eigentlich hin?
Ich habe dann das große Glück, die Haspa hat ja hier beim Auszug einen 60 Quadratmeter großen Tresorraum hinterlassen.
Ach so, okay.
Der Safe ist also unglaublich, der ist noch eingebaut, den kriegst du auch nie wieder raus.
Ja, ich wollte mal zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar hast du quasi ein Manifest geschrieben und auf deiner Website veröffentlicht, wie du dein Geschäft denkst zu organisieren und zu managen.
Mhm.
Wir gehen jetzt nicht alle Punkte durch, aber ich wollte nur mal auch für die Zuhörer so ein bisschen Einblick geben, dass an Nummer 1 steht Lachen und Leidenschaft.
Ja.
Also das Lachen ist wahrscheinlich im Umfeld von Corona ein bisschen schwerer, aber ich sehe dich immer noch strahlen und du bist ja voll Energie. Ist gelungen, der Teil.
Der ist ein Stück auch in meiner DNA verankert. Ja. Also wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich eigentlich jeder noch so bescheidenen Situation was Positives abgewinnen kann.
Ja.
Und das macht es, glaube ich, auch aus.
Der zweite Punkt ist, mache schön und spannend. Ne? Kunden lieben schöne und spannende Dinge. Wir kombinieren bekannte und unbekannte Kollektionen und Designer.
Ja, also ich kaufe ja selber ein seit Ende der 90er Jahre im Modebereich und hatte die große Gelegenheit, auch für andere Firmen Einkauf machen zu dürfen, zu begleiten, auch auf Hardwarenmessen, Geschenkartikel, Maison Objet, ganz vorne an, Ambiente, wie sie alle heißen mögen.
Mhm.
Und habe einen unglaublichen Einblick und eine unglaubliche Breite an Marken. Und es ist auch einer meiner persönlichen Hobbys, Sachen zu entdecken.
Mhm.
Ich mag das gerne, auch Newsletter zu empfangen, die manchmal gut sind, manchmal nicht so gut sind, auf Instagram neue Brands zu entdecken, denen einfach eine Nachricht zu schicken und sagen, du, pass mal auf, ich habe einen ganz netten Laden hier, hast du nicht Lust, mit mir zusammenzuarbeiten?
Mhm.
Und ich habe mit Sicherheit 20% der Brands über Instagram akquiriert.
Ich habe eine
Nachricht geschrieben. Wenn man Software entwickelt, wird eine Beta-Version auf den Markt gebracht. Und wenn du eine gute Community hast, reporten die Bugs an dich zurück, die Fehler.
Mhm.
Und es gibt nichts Schnelleres zu lernen, als eine Landingpage zu bauen, ein Produkt hinzustellen im Digitalbereich und zu sagen, mal gucken, wenn ich ganz viele Abonnenten kriege, dann muss das Produkt ja interessant sein.
Mhm.
Und dann denke ich weiter.
Mhm.
Und was meinst du, wie viele Dummies da fotografiert werden, wo es ein Sweatshirt überhaupt noch nicht gibt?
Mhm.
Wo die Community so viel Likes da lässt und sagt, ja stimmt, das ist eine Idee. Und warum übernehme ich dieses Konzept des Digitalen nicht in Stationärhandel und baue mal ein Möbelstück auf, guck mal eine Marke an und stell die einfach mal hin, probier es aus.
Mhm.
Und wir deutsche Händler, wir hadern teilweise ein bisschen mit uns und das muss ganz genau geplant sein, es muss alles sein. Ja, das ist der Zug aber längst abgefahren.
Man plant dann gleich immer schon für 5 Jahre
man
weiter.
Man plant, ne? Und dann wie und wie entwickelt sich das denn? Und ich hätte für früher Sommer eine Kollektion geplant, die Vanlife, weil ganzen Leute mit dem Bulli halt an die Nordsee fahren, kiten gehen. Mhm. Vanlife kann doch alles sein. Das kann ein Grill sein, das kann eine Keramikvase sein, das kann eine Häkeldecke sein, das kann eine Sonnenbrille fürs Autofahren sein. Aber ich versuche diesem Thema einen Namen zu geben. Mhm. Das ist also ein anderes Thema und das ist iterativ eine kleine Schleife. Und wenn ich einen Fehler damit mache und sage, das hat gar nicht funktioniert, dann hat es eben nicht funktioniert.
So, dann integriere Tech in die Kundenkommunikation. Mhm. Du hast Facebook, Instagram genutzt, jetzt in der Krisenzeit besonders. Mhm. Du hast du hast deine Schaufenster genutzt, ne? Window Shopping,
ja.
Auch häufig umdekoriert.
Ja.
Wie hast du das organisiert?
Also es gibt zwei Themen. Einmal Tech, hier meine ich, dass die Technik nicht der Selbstträger sein soll. Ich zeige was Neues. Also es gibt ja viele gerade Einzelhändler, die wahnsinnig viele digitale Screens im Laden abbilden, die das technisch mit einer App machen, dass du im Laden scannen kannst. Ne? Ich glaube, dass Tech kein Selbstzweck sein darf, sondern es muss den Kunden unterstützen bei seinem Kaufprozess. Und da hake ich auch noch bei vielen Dingen. Ich habe eine sehr starke Warenwirtschaft und ich habe einen Digitalshop, aber ich bin noch nicht in der Lage, den digital verkauften Gutschein offline einzulösen, weil die Systeme noch nicht miteinander sprechen. Das ist das eine. Das heißt also, ich möchte, dass der Kunde das möglichst reibungslos hat. Ich bin jetzt daran, dass wenn wir wieder aufmachen, werden wir die Bestandsführung, die wir in der Warenwirtschaft drin haben, auf dem Handy angucken können, im Laden. Das heißt also, wenn ein Kunde sagt, ist der Schuh noch da, und gerade bei Schuhen ist es sehr interessant, und dann scanne ich den Barcode ab und kann als Mitarbeiter direkt im Laden die anderen Größen in Verfügbarkeit sehen, ohne dass ich nach hinten laufen muss, nach vorne komme. Der Kunde wartet 2 Minuten oder 3 Minuten, wenn es denn überhaupt so schnell geht. Und dann komme ich mit leeren Händen und sage, ist leider nicht mehr da. Dann hat er sich inzwischen für einen anderen Schuh entschieden. Und dann geht das gleiche Spiel wieder von vorne los. Nein.
Yeah, das macht das.
Das ist Tech als Enabler für mich, das zu machen. Das andere Thema ist, wie spiele ich mein Schaufenster und welche Konzepte habe ich da entwickelt? Da muss ich ehrlich sagen, ich habe eine breite Auswahl an Produkten, die käuflich sind durch Schaufenster, wo ich sage, das gefällt mir, da brauche ich nichts anzuprobieren. Das ist mein Vorteil im Verhältnis zu Fashion. Da baue ich wöchentlich neue Looks zusammen und stelle die mit dem Mädel zusammen im Fenster. Also ich habe 2 Mitarbeiter, die sind, die eine ist sehr technisch orientiert, ganz schön, und die andere ist sehr kreativ und macht sehr gerne, und die hat jetzt so in der Krisenphase komplett sich diese Schaufensterdeko an sich genommen und gesagt, ich mache das, und das ist total klasse. Und baut dann direkt auch danach die Instagram-Story auf. Also es ist nicht nur so, ich habe es dekoriert, wie man das früher kennt, Silo-Denken, ich dekoriere und was anderes mache ich nicht, sondern die dekoriert, geht nach draußen, fotografiert, macht eine Story. So, und das ist der Erfolg von einem kleinen Laden. Ja. Also wir sind sehr, sehr kurz in unserer Entscheidung.
Und vor deinem Online-Shop hieß es dann, Kunden haben dann unter der hinterlegten Telefonnummer oder gezeigten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesagt, hätte ich gerne, und dann hat man miteinander kommuniziert und das bereit. Gut, denn denke groß, mit Blick für das Detail. Geht es da um Expansion? Willst du 100 Läden machen?
Nein, es geht eher um, also auf der einen Seite geht es um das Ladensortiment hier und um das, was mir jetzt von Kunden bereits wiedergespiegelt wird. Der sagte, also das schönste Kompliment war, Andreas, der Laden ist phänomenal, der könnte ja überall auf dieser Welt stehen. Der könnte in ganz Europa, könnte dieser Laden irgendwo existieren. Und das, weißt du, was so schön ist? Das ist hier in der Nachbarschaft bei mir.
Ja.
Und das ist Think Big, Think Local, gar nicht mal Expansion. Ich glaube, wenn ich so ein Konzept multiplizieren wollte und würde, bräuchte ich einen authentischen Filialleiter, eigentlich einen Partner auf der Fläche. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man manchmal 3, 4, 5 Läden aufmacht in verschiedenen Metropolen, also lokal Deutschland nur, also ich würde jetzt nicht ins Ausland gucken wollen, aber immer mit der Idee, dass es eine Partnerschaft ist, mit jemandem, der direkt vor Ort Entrepreneur ist. Und dann kann sowas funktionieren. Das muss eine starke Marke sein, die sind wir in der Lage aufzubauen, aber mit einem starken Partner, der kommunikationsstark auf der Fläche auch ist. Und dann kann das funktionieren.
Ja, du hast, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der heißt so, sei lokal, und da weiß ich, du hast hier mit umliegenden anderen Händlern, oder vorhin hast du das angesprochen, dein Marmorkuchen kommt hier von einer eigentlich Influencerin, die ihren Kuchen backt. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie du das gemacht hast.
Für mich ist ein ganz wichtiges Thema, dass der Einzelhandel lokal auch lokal erkennbar ist. Dass es Sachen sind, die jetzt nicht so lokal Kolorit haben, im Sinne Hamburg-Tasse und das Tor da irgendwie draufdrucken und möglichst schnell viel verkaufen davon, sondern dass man erkennt, hier ist ein Ladengeschäft, das ist auch in Hamburg verankert. Weil was wir ja nicht mehr haben in den Highstreets dieser Welt, ist im Endeffekt eine Individualität. Mhm. Wir haben überall die gleichen Sortimente, wir haben überall die gleichen Läden, das wird x-mal diskutiert, die Innenstädte veröden, das ist ein Thema, warum ich eben auch Stadtteillagen liebe. Ja. Und diese Individualität, die kann ich zu Ausdruck bringen, indem ich einmal die Community reinhole, also die lokalen Hersteller, die lokalen Macher über verschiedene Konzepte. Und das Zweite, was ich machen kann, ist, ich kann eben sagen, was hast du bei mir auszustellen? Ich würde dich gerne kaufen. Ja, natürlich bist du ein Euro teurer. Völlig in Ordnung, weil mein Kunde weiß ja, dass es dort und dort gebacken wird. Mhm. Mein Kunde weiß ja, dass der Schnaps hier in Hamburg gebrannt worden ist. Das finde ich spannender, als das letzte High-End-Label sich irgendwo aus den USA zu importieren.
Und man muss nicht alles selber machen.
Diesen Spagat zwischen diesen beiden Welten, das ist ja ein Kunde, der was Gutes zu schätzen weiß, qualitativ was zu schätzen weiß und sagt, ja, stimmt, ich finde das gut aus Hamburg. Das ist ja ähnlich wie das andere internationale Produkt, aber da tue ich auch noch was Gutes dabei. Mhm. Und dieses Doing Good ist ja auch mittlerweile doch ganz, ganz gut im Markt angekommen. Ich unterstütze zum Beispiel jetzt eine Keramikerin hier in Hamburg, mit der ich jetzt seit einem Vierteljahr im Gespräch bin, eine eigene Kollektion für uns zu machen. Mhm. Die natürlich so einen Run gerade hat, dass sie für mich nicht produzieren kann, weil sie kann selbst verkaufen und als kleine Manufaktur braucht sie die Marge eben auch. Aber ich lasse es mir nicht nehmen und ich werde sie so lange bitten, mir hier 5 schöne Sachen hinzustellen, bis dieses Ding fertig ist.
Also das heißt, es geht nicht nur um die Schönheit des Produktes alleine, sondern es geht ja auch darum, dass du sagen kannst, guck mal, das kommt hier irgendwie aus der Umgebung, das ist jetzt nicht importiert aus China, sondern da sind Menschen dahinter, die hier in der Nähe vielleicht sogar wohnen und die
es muss beides
mit dir
sein.
Zusammenarbeiten.
Ja, ja, also ich maße mich nicht an, ein rein regionaler Laden sein und werden zu wollen. Mhm. Ich werde genauso mir die Freiheit nehmen, einzukaufen, überall. Ich werde schon darauf achten, aber dass es reell bleibt, im vernünftigen Maße bleibt. Und da, wo ich ein Produkt wirklich marktgerecht sehe, was aus Hamburg kommt, würde ich dem immer den Vorzug geben, was viel spannender ist einfach. Ne?
Dann hast du hier, der Punkt 9 sind Open Source Retail. Das hast du schon so ein bisschen erwähnt. Yeah. Also du schaffst hier die Plattform und bist auch bereit, mit anderen zu teilen und auch deine Gedanken zu teilen.
Ja, absolut. Also ich bin letztes Jahr angesprochen worden, ob ich für die Softwarefirma auch Servicepartner werden möchte, mit der ich zusammenarbeite. Da meine ich, ich werde es gerne machen, aber ich werde es zeitlich nicht schaffen. Aber für ein Sparring als auf Unternehmerebene in einer Größenordnung, wie ich es ungefähr betreibe, ist es natürlich schön, sich austauschen zu dürfen. Also vor 20 Jahren hieß es Erfa-Gruppe. Gibt es immer noch.
Heute heißt es Clubhouse.
Genau. Gut, dass du das sagst. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, sich da auszutauschen, auch mit Ergebnissen sich auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. Ich habe jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre, ich glaube 3 oder 4 Shopify-Shops für andere Kunden auch an den Start gebracht, begleitet. Ich habe nie selbst da gecodet oder irgendwas gemacht, aber das Konzept dafür zu erstellen, was muss gemacht werden, wie viele Artikel müssen reingestellt werden, welche Mitarbeiter müssen was übernehmen, welche Skills haben die überhaupt, kann man das denn in-house überhaupt machen oder brauchst du an einer gewissen Stelle doch externe Hilfe? Das sind alles Dinge, die ich gerne teile, natürlich. Mhm. Also mich kann jeder also ganz gerne meine Eckdaten da reinstellen, nachher nur auf Instagram oder Co. Ich kann gerne anmorsen und ich stehe gerne für ein Gespräch zur Verfügung.
Ja. Ja, das muss ich sagen, ich bin ja jetzt auch ein Podcast-Neuling. Ja. Und ich mache alles selber. Mir blieb auch nichts anderes übrig, als mit allen möglichen Menschen zu sprechen darüber, was ich mache. Und weißt du, früher hätte ich so gedacht, okay, ich bereite alles vor und irgendwann, bang, geht der Vorhang auf und dann geht es los. Ja? Jetzt habe ich gemerkt, nee, es ist viel besser, vorher zu sprechen, Rohversionen im Freundeskreis zu verteilen, die dann sagen, weißt du was, da musst du das noch machen, das musst du machen, da ist ein Fehler eingebaut, das verstehe ich nicht, wo ist da der rote Faden und so weiter. Ja, ob ich alles zugehört habe und angenommen habe, weiß ich nicht, aber genau. Ich will nur sagen, da ist eine, finde ich, in der jüngeren Generation eine unglaubliche Bereitschaft zu teilen und dem anderen zu helfen und sein Geschäft nach vorne zu bringen. Und das sollte man auch nutzen.
Absolut. Also ich habe jetzt hier auch in der Krise Gespräche geführt, gerade um das Thema Warenwirtschaft und du, wir müssen jetzt auch was machen. Wie hast du den Shopify angedockt? Mhm. Wie machst du das mit dem Schaufenster? Bis hin zu, wie fördert man möglicherweise auch diese ganzen Hilfsprogramme da? Wie kommt man an die ran? Mhm. Oder auch Brands. Mensch, wo hast du das denn her? Mann, das habe ich da und da gekauft. Mhm. Ist doch okay.
Ja.
Weil ich habe den Ehrgeiz, Ware zu führen, die es nicht so mehr als vielleicht 4, 5, 6 Mal in Hamburg gibt. Das ist mein persönlicher Anspruch. Wenn das jemand anders jetzt nicht hat und meine, müsste ja auf den gleichen Zug aufspringen. Ja. So what? Also ich kann ihm ja eh nicht verbieten, das zu machen. Das,
ja.
Also von daher sehe ich das völlig gelassen, ne, wenn du das offen kommunizierst.
Ja. Wir bauen temporäre Denkmäler. Das musst du mal ein bisschen erklären, was das heißt.
Temporäres Denkmal. Ich gehe hin und gehe in einen Laden und entdecke als Kunde etwas. Hast du das schon gesehen? Dieses Regal, dieser Warenaufbau, dieses XY, diese Kollektion, da musst du mal hingehen. Mhm. Und wir haben es jetzt von leider nur von Oktober bis Mitte Dezember spüren und merken dürfen, dass die Kunden unseren Warenaufbau, und der ist nicht besonders als im Verhältnis zu vielen anderen, wir inszenieren noch viel zu wenig, das gepostet haben, wieder gepostet haben. Ich war bei Meta Urban Market und das ist dieses Earned Media, was ich ja so dringend brauche als kleiner Händler. Ich habe das Budget ja gar nicht, Paid Media da irgendwo für Budgets zu verteilen. Und aus dem Bereich, temporäre Denkmäler, heißt, ich suche Ideen. Ich hatte jetzt eben schon das Vanlife-Thema. Brauche Ikonen für einen kurzen Zeitraum. Also wenn jetzt hier Tyler Brühle gekommen wäre damals, wäre das ganz toll gewesen. Ne? Und uns überlegen, wie wir den Laden immer wieder erneuern können. Immer wieder ein temporäres Denkmal bauen können. Das heißt, ich brauche auf der Verkäuferseite bei uns, als Berater brauche ich unheimlich viel Skills. Wie bringe ich es denn zusammen? Und auf Merchandise-Seite genauso. Ich muss mir neue Ideen einfach einfallen lassen. Und ich muss auch am Puls der Zeit sein, wie wird denn was gezeigt heutzutage? Wie trägt man jetzt ein Kleid immer noch mit High Heels? Oder ist das Kleid mit Sneakern? Und was ziehe ich denn da drüber? Ist das der lange Mantel oder ist das eine Jeansjacke? Ist es eine Lederjacke oder ist es, keine Ahnung. Also egal, wie man es kombiniert. Und da fähig zu sein, auf der Fläche was neu zu interpretieren und eben nicht eine tote Look zu kaufen, der als Garant ist von, das läuft schon irgendwie, weil das passt ja zusammen. Das hat sich der Designer ja so ausgedacht. Das ist das, was einen individuellen Independent Retailer eben ausmacht.
Ja. Die Mitarbeiter müssen ja auch nicht klassische Verkäuferausbildung haben. Es schadet nicht, ne, wenn jemand im Textilbereich groß geworden ist und Warenkenntnisse hat, aber du hast ja vorhin schon gesagt, die müssen eigentlich eher verstehen, wie die Kunden ticken, vielleicht sogar Teil dieser Community selber sein, damit sie auch wissen, was ist für die gerade wichtig, wie weit kann man gehen im Look mit den verschiedenen Produkten.
Ja.
Sie müssen digitale Grundkenntnisse haben.
Ja.
Sie müssen in der Lage sein, naja, irgendwie nachzugucken. Ne? Die Größe vom Schuh ist sie noch da auf dem Handy, aber sie müssen genauso sein, auch in der Lage sein, ein Foto zu machen, das Fenster zu gestalten. Also das erweitert ja den Job enorm.
Das Skillset eines Verkäufers in der digitalen Zeit hat sich für den stationären Einzelhandel extrem geändert.
Ja.
Es muss anders sein, es ist nicht die klassische Bedürfnis- oder Bedarfspyramide zu analysieren, sagen, was habe ich denn hier, welchen Kunden habe ich denn vor mir? Das ist heutzutage ein Hygienekriterium.
Mhm.
Ich muss es einfach beherrschen.
Mhm.
Und zusätzlich muss ich angebaut haben in neue Bereiche.
Ja.
Und diese neuen Bereiche, die fallen manchen Leuten schwer, manchen ganz leicht. Die Leute, die ein Skillset außenrum haben und denen die Verkaufsfähigkeit, diese Bedarfsanalyse beim Kunden im Verkaufsgespräch fehlt, denen ist es einfacher, das so beizubringen, weil das ist ein PDF, das zeigst du denen und sagst, hier, so funktioniert das Ganze. Das zu Leben zu erwecken, ist die große Herausforderung. Also weg von diesem Standardsatz, kann ich Ihnen helfen, hin zu, hast du das schon gesehen, schön, dass du wieder da bist, also egal, was es für ein Satz ist, das ist die große Herausforderung. Und da sind Kommunikationstalente, die haben alle Chancen im Einzelhandel, sich gerade zu positionieren.
So, zu dir als Chef. Also ich weiß, durch das Vorgespräch, ja, was wir geführt haben, du setzt dich mit deinen Mitarbeitern ja wöchentlich hin, um zu besprechen, so, was hat sie am besten verkauft, was präsentieren wir, wie machen wir, wie gehen wir weiter. Ja? Das ist ja sozusagen noch sehr produktbezogen. Aber ist es notwendig, am Anfang auch selber als Chef seine Mitarbeiter zu beobachten, um zu sagen, hey, sag mal, wie du da gerade geredet hast, war nicht so toll, das hätte ich gerne anders.
Ja, es ist tatsächlich Coaching. Also ich habe vor 10 Jahren festgestellt, dass ich bei meiner eigenen Firma, 2010 war das ja, also Feldenkirchen, damals hat dann 17 Angestellte gehabt, schon auch in der Führung an meine Grenzen gestoßen bin. Wo ich gesagt habe, da ecke ich an. da bin ich zu schroff, da bin ich zu hart, das habe ich bis heute nicht ganz abgelegt. Das ist so ein Stück meiner impulsiven Art. Auf der anderen Seite ist der große Vorteil, in dem Moment geht's raus, ich bin null nachtragend, es verletzt aber manchmal und diese Spitzen, die wollte ich ein bisschen abschärfen und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht.
Ah ja.
Und das hat mich selber wahnsinnig weiterentwickelt. Ich habe mich dadurch verändert, hoffentlich zum Positiven, und habe festgestellt, dass das unmittelbare Feedback, wenn es denn gewünscht ist, sehr hilfreich ist. Bedeutet aber auch, dass ich dem Mitarbeiter erlauben oder er muss mir erlauben, dass ich ihm Feedback geben darf. Also er muss auch stark genug und gewillt sein, sich verändern zu wollen. Ich hole mir also von jedem Mitarbeiter vorher eine mündliche Bestätigung im Vorgespräch ein. Du pass mal auf, wenn wir jetzt solche Sachen haben, wie wollen wir am besten damit umgehen? Ich merke, du hast zwei der Redewendungen, die sind sehr stereotyp, also kann ich Ihnen helfen beispielsweise. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, wenn dir das wieder aus dem Mund gleitet?
Darf man das nicht als, hat man da nicht das Recht als Chef?
Doch, aber zu machen? Ich würde ja mir erst das Angebot einholen, weil dann weiß er, dass was kommt.
Okay.
Und in dem Moment, in dem das dann kommt und sagt, du, pass mal auf, und man kann es auch mit einem Codewort versehen. Also ja, vom Kunden zum Beispiel, ich sage Autobahn. Und er sagt, oh Gott, schon wieder? Also man kann das humorvoll sehen, man kann es aber auch belehrend betrachten. Und ich sehe es eher ein, das mit dem Humor, mit dem Lächeln zu sagen und irgendwann gibt es dann 5 Euro in die Portokasse. Kann man ja auch machen. Oder in die Kaffeekasse.
Also, aber es ist, auf jeden Fall, es ist absolut notwendig.
Es ist absolut notwendig und es geht bei mir tatsächlich bis detailverliebt rein in, wie melde ich mich am Telefon? Wie melde ich mich am Telefon? Meta Urban Market, hier ist Andreas oder hier spricht Andreas oder hier ist die, ne, Fritzchen oder wer auch immer. Ich möchte das ganz gewiss so haben, weil das ist eine Marke, das zahlt auf meine Marke ein.
Ja, ne? Das ist gut nachzuvollziehen. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man klare Guidelines gibt, weil sonst kriegst du ja irgendwas, ne, was vielleicht gar nicht zu deiner Marke passt oder zu deinem Geschäftsmodell passt.
Ja, ja. Und das muss man frühzeitig beginnen, dass man zumindest hellwach ist, dass man da auch Veränderungen vornimmt und auch Korrektive vornimmt. Denn wenn das nicht passiert, ist die Antwort eines Mitarbeiters, wieso? Das hast du jetzt ein Vierteljahr auch nicht gesagt. Jetzt fällt es dir plötzlich auf. Wieso denn? Wieso denn? Aber ich möchte eben eher über Gebote führen als über Verbote. Also mach nicht das, vermeide das, sondern mach mehr von dem. Und das wäre mir eigentlich lieber, wenn das so läuft. Das macht mir viel mehr Spaß.
Ja, gut. Du weißt ja, dass ich diesen Podcast mache, auch um andere zu inspirieren. Du bist selber Berater. So, hast du so ein Abschlusswort an andere Einzelhändler, eine Empfehlung? Würdest du denen, was könntest du denen mit auf den Weg geben?
Also einmal verliert deine Energie nicht. Auch wenn dich die Rahmenbedingungen lähmen, möglicherweise. Keep your level of energy. Ist so wichtig. Durchhänger, ja, natürlich. Auch mal schlecht gelaunt sein, ja, natürlich. Aber im Endeffekt ist es nur ein Business und ich sag's mal ganz hart, es ist just money. Du bist gesund, du lebst und das ist das Wichtige.
Ja.
Das Zweite, was ich mitgeben möchte, ist, probier aus. Mach einfach, trau dich mal was. Mehr als, dass jemand sagt, was hast du für ein hässliches Insta-Account, mehr passiert doch nicht. Besser als gar keins zu haben. Und das Gleiche gilt für jede einzelne Sache. Kaufmännische Skills sind erforderlicher denn je, um durch Krisenzeiten durchzugehen. Das heißt also, wer keine WAVI hat und eine Excel-Tabelle hat, ist schon gut beraten. Wer keine WAVI hat und keine Excel-Tabelle hat und rät, dem würde ich mal dringend raten, da anzubauen. Auch wohlwollend raten. Also es hilft dir. Und das sind so, glaube ich, die drei Themen, die ich mitgeben wollte.
Ja, sehr schön. Gutes Schlusswort. Andreas, vielen Dank. Ich hätte Lust, noch viel mehr mit dir zu fachsimpeln, aber ich finde, das bringt das jetzt gut auf den Punkt. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich bin auch sicher, dass mit all den Dingen, die du hier angestoßen hast, das auch ein gutes Geschäft werden wird und insbesondere dann, wenn die Türen wieder richtig aufgehen.
Also, bleib gesund. Vielen Dank, Wolfgang.
Danke. Tschüss.
Ciao.